Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Wir sprechen heute über die Lage der Startups und Proptechs in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft in Deutschland.
Das Spannende ist, dass durch Technologisierung sich alle Stufen der Real Estate-Branche verändern und neue Geschäftsmodelle, Prozesse, Produkte entstehen.
Das ist gar nicht so spooky, wie das zu sehr im Moment klingt.
Wir sprechen zu einer Zeit, in der Corona-bedingt Rückgänge bei Umsätzen und Erträgen in der gesamten Wirtschaft bereits spürbar geworden sind. Als Gesprächspartner in dieser spannenden Periode haben wir zwei ausgewiesene Experten für den Markt, der Beteiligung an neuen Unternehmen, jeweils aus ihren Büros zugeschaltet. Ich begrüße zum einen Kai Panitzky. Heute sprechen wir mit ihm als Managing Director der Bitstone Capital Management GmbH, einem strategischen Investor und Company Builder im Bereich Real Estate Tech. Zum anderen geht mein Hallo an Lars Großenick. Ihn kennt man im Markt unter anderem als Gründer und langjährigen CEO von Flowfact. Lars Großenick ist nun Immobilieninvestor und heute hier in seiner Eigenschaft als Venture-Partner bei Bitstone. Mein Name ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, jetzt möchte ich euch bitten, sagt bitte als Kurzvorstellung noch zwei, drei Worte zu eurer Person, Firma und deren Schwerpunkt. Kai, würdest du beginnen?
Gerne. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr über die Teilnahme an dem Podcast. Kai Panitzky, ich bin Gründer von Bitstone Capital. Wir haben Bitstone Capital vor gut 2,5 Jahren gegründet. Schwerpunkt sind Investments in Startups, vorrangig Series A in der Real Estate Tech-Prop-Tech-Branche und wir freuen uns sehr, in diesem super dynamischen Markt eine sehr aktive Rolle spielen zu dürfen.
Wunderbar. Kai, Lars, zu deiner Person.
Ja, mein Name ist Lars Großenick. Ich bin seit knapp 2 Jahren bei Bitstone Capital als Venture-Partner und ich darf dabei mithelfen, gute Beteiligungen auszusuchen und die vorhandenen Beteiligungen zu betreuen. Im Firmenaufbau, im Wachstum, im Vertrieb und was auch immer gefordert wird von den Beteiligungen. Und das macht mir sehr viel Freude.
Ja, schönen Dank, die Herren. Du, Kai, hast in der Immobilienwirtschaft im Oktober 2019 die Kolumne Digitalisat geschrieben. Da meintest du, der Immobilienboom ist noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil. Wir stehen erst am Beginn einer neuen Ära. Wie seinerzeit, als die Erfindung des iPhones plötzlich Geschäftsmodelle möglich machte, die bis dato unvorstellbar waren. Ich meine, der Real Estate Sektor macht ja in Deutschland je nach Auswertungsmethode und Betrachtung 20-30% des Bruttoinlandsprodukts aus. Das Bauvolumen dabei beträgt knapp 400 Milliarden Euro. Und mit den Investments im Bürogebäude lag Deutschland teilweise vor Großbritannien noch mit seinem Zugpferd London. Ich meine, wie denkst du nun inmitten einer Pandemie, die bis dato in keinem Entwicklungsszenario der Immobilienwirtschaft eingepreist war, darüber? Gibt es bereits neue, einträgliche Geschäftsmodelle?
Genau, also das Spannende ist, dass durch Technologisierung sich die alle Stufen eigentlich der Real Estate Branche verändern und neue Geschäftsmodelle, Prozesse, Produkte entstehen. Das bezieht sich sowohl schon auf die Planung, den Bau, aber dann auch den Betrieb. Dieser Vergleich mit dem iPhone war besonders auch auf die Anwendung bezogen, den Betrieb des Gebäudes. Das Gebäude wird smart, das sehen wir immer mehr. Es gibt immer mehr Gebäude, die eine smarte Infrastruktur bekommen, das heißt eine ganz neue Nutzungsebene, Wahrnehmungsebene, Informationsebene entsteht in Gebäuden durch Sensoren, Beacons und Co. Und das bezieht sich dann auf ganz vielfältige Anwendungsfälle und damit kann man auch wieder einen ganz guten Vergleich ziehen zur Mobilfunkwelt, wo ja unzählige Apps, sage ich mal, dem einzelnen Nutzer Mehrwerte bringen, aber auch Geschäftsmodelle entstehen. Und ähnlich ist das dann zum Beispiel im Smart Building auch. Es entstehen Geschäftsmodelle, die schon beim Zugang ins Gebäude anfangen, wo vielleicht früher noch der Schlüssel benutzt wurde, zwischendurch dann die Schlüsselkarte, gibt es jetzt erste Gebäude, wo das Handy schon verwendet wird, dazu gibt es Indoor-Navigation in Gebäuden, die Möglichkeit, Besprechungsräume zu buchen, bei großen Coworking-Anbietern ist das dann vielleicht direkt unmittelbar mit einem Payment verbunden, das heißt, es ziehen sich eine Vielzahl von Geschäftsmodellen durch die digitalisierte Infrastruktur, die entstehen an vielen Stellen gerade erst, aber sind auch schon recht operativ. Zum Beispiel, das war jetzt ein sehr aus der Nutzersicht beschriebener Weg, aber auch in der Gebäudetechnik, in der Energieeffizienz wird durch smarte Technologien schon heute unheimlich viel analysiert und damit dann aber auch angewendet, das heißt in der Aussteuerung sehr dezidiert dann auch schon hohe Einsparungspotenziale gehoben und im Betrieb auch schon echte Effizienzen gehoben. Also ja, der Markt wächst wie vermutet dynamisch und die Geschäftsmodelle, erste Geschäftsmodelle fassen schon ganz gut in erste Strukturen Fuß, aber das geht mit unveränderter Dynamik weiter. Corona ist vielleicht auch ein schönes Beispiel. In der Dynamik der Gebäudenutzung konnten gut die digitalisierte Gebäude zum Beispiel sehr schnell Anwendungen umsetzen, die Corona-relevant waren. Also zum Beispiel, wie kann der Abstand gehalten werden? Wie viele Menschen dürfen überhaupt in welchen Bereich, um die Abstandsregeln auch wahren zu können? Wo durch Sensor quasi messende Technologien einen dann auch übers Handy informieren konnten. Hier sind jetzt schon zu viele Leute auf der Etage, sucht ihr besser einen Arbeitsplatz auf der nächsten Etage. Also die technische Entwicklung und die Geschäftsmodellimplementierung ist in vollem Gange.
Ich würde gerne den Lars mal fragen, das Ganze braucht ja auch Digitaltechnologie und die Immobilienwirtschaft wird sich aller Voraussicht nach durch Innovationen in den nächsten Jahren ja massiv verändern. Welche Art von Digitaltechnologie spielt dabei eine besondere Rolle?
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so spooky, wie das zu sehr im Moment klingt. Aber es geht darum, Sensoren zu haben. Natürlich, wenn ich messe, wo Menschen sind, wenn ich messe, wie warm oder kalt Räume sind. Bei der Zugangskontrolle geht sehr viel um Sensorik und da wird ja im Grunde erstmal gemessen und später mit künstlicher Intelligenz gesteuert. Und ein kleines Beispiel, eine der Beteiligungen kümmert sich um die Reduzierung von Wartungsintervallen bei Fahrstühlen. Und allein die Frage, wie oft wird ein Fahrstuhl bewegt und wie oft hält er auf der dritten Etage, das weiß ein typischer Immobilienbesitzer nicht und sein Hausverwalter auch nicht. Und deshalb kriegt der Fahrstuhl die Liebe vom Wartungstechniker im Grunde mit der Gießkanne, unabhängig nach dem Nutzungsintensität eines Fahrstuhls. Und mit einem schlauen Sensor kann man das messen und kann vielleicht schon vorhersagen, wann das Röllchen im dritten Stock kaputt geht und die Tür ein Problem macht. Und das ist technologisch gar nicht so toll. Andere Beteiligungen nutzen Lasertechnologie, um digitale Zwillinge von Gebäuden zu erstellen, weil viele Bestandshalter haben sehr wenig Plangrundlage ihrer Liegenschaften. Wenn es um Höhen geht, wenn es um Fassadensanierung geht, dann wird jedes Mal ein neues Aufmaß erstellt. Wenn neue Schächte gebraucht werden, weiß niemand, ob Platz da drin ist. Und das wird künftig alles besser, aber ich glaube, die Technologien selber, die man dazu braucht, sind im Grunde alle da. Die warten nur darauf, eingesetzt zu werden.
So viel Neues ist anscheinend nicht in den Unternehmen drin, sondern man kennt das, du vielleicht auch ganz besonders als Digitalunternehmer auch der ersten Stunde, damals noch mit Flowfact. Du hast jetzt ja über Simplify und BIMSpot gesprochen. Ich würde den Kai gerne fragen. Man kennt ja eure Startup-Beteiligung, ja. Dazu kommt noch Vermietet.de oder Synervision. Wie viele sind es denn derzeit? Sind das immer noch 12? Und wie hoch ist die Beteiligungssumme insgesamt?
Insgesamt haben wir jetzt 16 Investments und haben bisher so knapp 20 Millionen Euro investiert.
Das heißt, es sind einige dazugekommen. Gab es auch schon Exits?
Nein, also die Zeit, sage ich mal, die wir einplanen für, sage ich mal, Haltedauer eines Investments sind so 4 bis 7 Jahre. Und genau, und so dementsprechend, wir haben quasi im Frühjahr 2018 angefangen zu investieren und haben jetzt durchaus schon Folge-Investment-Runden in Beteiligung gehabt. Das heißt, dass nach uns schon weitere Investoren eingestiegen sind. Zum Teil kann man da auch schon schön skizzieren, wie sich so eine Bewertung entwickeln kann. Aber ein Exit steht bei uns, sage ich mal, ja frühestens nach 4 Jahren in der Regel. Aber wir nennen immer so einen Zeitkorridor von 4 bis 7 Jahren an, was so die Haltedauer der Beteiligung von uns ist. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir gehen in der Regel als Minderheitsgesellschaft da rein. Also wir sind da wirklich wie klassisch im Venture Capital gar nicht auf der Suche nach Mehrheit. Beteiligung oder ganz großen Anteilen. Wir fühlen uns sehr wohl, wenn die Beteiligungshöhe zweistellig wird, also wir über 10% liegen, aber wir streben gar keine Beteiligung an, die dann auch über 25% geht zum Beispiel. Also 10-20% ist eine sehr, sehr gute Größenordnung.
Und kann man da schon sagen, weiß ja nicht, ob ihr schon einen Strich drunter gezogen habt, was war bislang Bitstones einträglichstes Investment?
Also die Startups entwickeln sich eigentlich alle sehr dynamisch. Ich würde wirklich, was die Einträglichkeit angeht, abwarten bis zu den ersten Exits, weil die Bewertungen im Rahmen von Finanzierungsrunden sind oft nicht vergleichbar mit den Exits. Und unsere Einträglichkeit bemisst sich dann wirklich in den Exits. Und da müssen wir noch ein bisschen warten.
Lars, die Zeit also der vielen Pilotprojekte scheint ja jetzt so ein bisschen vorbei zu sein. Also fundiertes Wissen über konkrete Nutzungsszenarien anstatt vager Schätzungen ist angesagt. Kannst du nochmal, du hast ja vorhin schon eingangs zwei Beispiele erwähnt, noch ein konkretes Beispiel aus eurem Portfolio dafür geben?
Ich hatte auch Dotseam erwähnt, die ein Aufmaß machen, wo ein Laserscanner an einer Drohne oder durch ein Gebäude getragen wird und erstaunlich genaue Punkte liefert, aus denen dann mit einem sehr schlauen Algorithmus ein 3D-Modell eines Gebäudes entsteht. Das ist ganz spannende Technologie, die im weitesten Sinne von autonomen Fahren entwickelt worden ist, dass diese Hardware überhaupt verfügbar ist. Und jetzt sozusagen eine ganz andere Nutzung entstanden ist, dass man daraus ein Gebäudeaufmaß machen kann mit ganz, ganz präziser Genauigkeit, mit viel, viel kleinerem Aufwand, als wenn jemand mit einem Zollstock durch den Raum oder außen rum gehen muss. Das, was da an Aufmaßmöglichkeiten ist, ist gigantisch, wie schnell man da einen auch großen Immobilienbestand da ist. Aber die Einleitung war ja, sind Pilotprojekte schon vorbei? Aus der Herstellersicht oder aus der Sicht der Startups eher nicht, aber aus Kundensicht schon, weil im Grunde alle Kunden oder fast alle Kunden nicht gleich ihren gesamten Immobilienbestand in die Hände eines Startups geben, sondern im Regelfall sagen Bestandshalter, guck mal, wir haben hier 3 Gebäude und damit fangen wir mal an. In Summe haben wir aber vielleicht 300 und wenn das gut läuft mit den 3 Projekten, dann rollen wir das aus und da sehen wir eben, dass viele Kunden jetzt sozusagen schon im Ausrollen des Gesamtportfolios sind und nicht mehr in den ersten Piloten, wo man einen ganz kleinen Teil des Bestandes sind, was für die Startups natürlich ein wahnsinniger Hebel ist. Im Pilotprojekt müssen sich beweisen, ob der Kundennutzen, der versprochen wird, auch entsteht. Und das große Portfolio des Bestandshalters ist ja dann sozusagen das Ziel, das zu bekommen. Und in einigen Fällen sind wir schon so weit.
Wo ist die Zusammenarbeit mit den Etablierten am weitesten gediehen und woran machst du das fest?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die Digitalisierung oder Technologisierung auch in der Branche insgesamt auch ein bisschen später in Bewegung kam. Also ich war in meiner Zeit vor Bitstone Vorstand beim Fintech Venture Capital Fonds. Die Branche kam ja auch etwas später, sage ich mal, richtig in Gang. Also wo man sagt, früher war mit Advertising und E-Commerce, also Handel, Digitalisierung schon andere Branchen, ein ganzes Stück weiter. Hier ist aber, glaube ich, in vielen Kontexten auch ein Zusammenspielen mit etablierten Prozessen und vielleicht auch etablierten Playern an manchen Stellen tatsächlich auch nötig. Und in der Real Estate Branche, die jetzt natürlich insgesamt auch etwas granularer aufgebaut ist, es gibt nicht die ein oder zwei Unternehmen, die den Markt komplett beherrschen, sondern es gibt eine Vielzahl von Unternehmen in den unterschiedlichen Phasen, eben ob planen, bauen oder betreiben, die auch unterschiedlich auf die Themen dann Innovation und Technologisierung schauen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dort Partner zu finden, die offen sind, sich diesen Themen zu stellen und vor allen Dingen halt auch diese Business-Relevanz und Chance sehen, damit ein Stück weit auch das eigene Geschäft zu verändern. So, und das merkt man aber eigentlich in allen Verticals. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt im Bau weiter als im Betrieb oder im Betrieb weiter oder in Finanzen. Bei Finanzen kommt sicherlich dazu, dass das so eine Überschneidungsbranche auch in die Fintech-Welt ist. Da gibt es sicherlich schon viele Finanzierungslösungen und Plattformen, die auch die Real Estate-Branche betreffen. Aber auch in den Technologien à la Smart Building, à la Construction Tech, also was wirklich die Bauwelt an sich betrifft, beginnt die Dynamik und die Partner zeigen zum Teil schon durch den Einsatz von Softwarelösungen, sei es, dass es das reine Bauprozess- und Baustellenmanagement angeht oder über das Tracking sowohl auf einer Baustelle als auch im Gebäude, inzwischen eine doch recht hohe Bereitschaft, auch Technologien auszuprobieren und einzusetzen. Ich glaube, das ist dann genau das Entscheidende für uns, Bitstone, hier auch eine Art Bindeglied zu sein, das heißt auch genau diese Brücke zu bauen, vom Startup hin zum Unternehmen. So sind wir als Bitstone ja auch ein Stück weit strukturiert, dass wir sagen, unsere Investoren sind jetzt nicht nur Investoren, die ihr Geld gut anlegen möchten. Das wird gut angelegt sein und wird sicherlich spannende und gute Investmentrenditen erwirtschaften. Aber ganz wichtig eben auch dieser Output hin zu Innovationen, hin zu auch wirklich einen Einblick, wie Technologien funktionieren, eingesetzt werden können und vielleicht auch das eigene Geschäftsmodell verändern. Deshalb sind unsere Investoren eben alles auch Stakeholder aus der Branche und eben sicherlich auch Stakeholder, die besonders offen und bereit sind für Innovation. Also wir haben mit Partnern wie der Zech Group oder Goldbeck, Art Invest, Landmarken halt Investoren, die auch in ihren Projekten da eine große Bereitschaft auch zeigen, Innovation zu leben und auch einzusetzen.
Sind denn die Investoren, die bei euch investiert sind, auch, das sind ja die etablierten Unternehmen, auch bereits Businesspartner und welchen Nutzen ziehen die schon daraus? Ja, welchen Nutzen ziehen Entwickler, Planer, Eigentümer, Bauunternehmer aus euren Geschichten?
Das ist dann wirklich immer im Einzelfall. Also nicht jedes Startup oder jede Beteiligung generiert für jeden Investor einen Nutzen. Aber da gucken wir immer ganz konkret, in welchen Kontexten, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Synervision haben, die im Betrieb die Gebäudetechnik analysiert und die Verbrauchsdaten analysiert und wo Effizienzen oder Ineffizienzen liegen, dann gehen wir schon sehr früh, oft schon in unserer Due Diligence auch auf Investoren zu, die halt auch für uns ein Stück weit sehen, wie relevant ist das Thema, wie gut funktioniert es tatsächlich auch. Und wenn wir sehen, dass auf der operativen Ebene hier tatsächlich ein hoher Mehrwert entsteht, also gar nicht aus so einer strategischen Top-Down-Perspektive, sondern wirklich aus der Anwendung, dann haben wir natürlich auch besonders viel Freude an dem Startup und ist für uns natürlich auch ein gutes Argument, wenn wir sehen, da findet tatsächlich schnell auch eine Akzeptanz auf der Arbeitsebene statt, dass es sich hier halt auch um eine Technologie oder um ein Produkt handelt, was ein gutes Potenzial hat.
Ja, ich finde das ganz wichtig zu betonen, dass da auch so ein Know-how-Austausch zwischen Bitstone und den Investoren stattfindet. Wir fragen viel vor Beteiligung, könntet ihr das gegebenenfalls brauchen und was haltet ihr davon? Aber auch umgekehrt, wenn die Investoren von anderen Anbietern angesprochen werden, dann diskutiert man solche Lösungen und vielleicht haben wir uns auch mal gegen eine Beteiligung entschieden und wissen auch warum. Und ich glaube, das ist für uns und auch für die Investoren ein ganz wichtiger Austausch, dass man diese Lösung diskutiert und wie man die Zukunftsfähigkeit sowohl der Idee, aber als auch des Unternehmens einschätzt, weil niemand möchte ja heute eine Lösung einführen, die es vielleicht bald nicht mehr gibt. Und das ist ja einfach, glaube ich, in beide Richtungen sehr wertvoller Austausch.
Was ich so andererseits vom Markt höre, auch aus der Startups- und PropTech-Szene, ist, dass jetzt doch quasi die Corona-Monate ein bisschen ins Kontor geschlagen haben, dass da 2020 wahrscheinlich nicht das beste Geschäftsjahr wird oder jedenfalls nicht so, wie man das erwartet hat. Dann würde ich dich, Kai, als Managing Director nochmal fragen, wie ist es bei euch und was kommt rüber quasi ins neue Normal, wie wir es ja schon aus der Politik gehört haben, denn Corona wird uns ja wohl noch eine Weile erhalten bleiben, bis ein Impfstoff oder ein Medikament gefunden sein wird.
Also die Auswirkungen generell auf die Start-up-Szene-Entwicklung sind groß unter zwei Aspekten besonders. Zum einen eben kann es unmittelbare Auswirkungen auf den Umsatz haben, ganz klar. Auch auf die Umsatzentwicklung, wo, wie, welche Themen ausgerollt werden können. Und zum anderen darf man natürlich nicht vergessen, in der Start-up-Welt gibt es in dem Sinne ja noch nicht die etablierten Geschäftsprozesse, Einnahme, Revenue-Streams, wo man sich vielleicht schnell dann auch erstmal drauf konzentrieren kann und sagen kann, wir gehen erstmal auf Break-Even, sondern ein Startup lebt davon, dass es quasi erstmal weiter auch die Themen entwickelt, innovativ vorantreibt und eben auch investiert. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiges Element in der Startup-Entwicklung ist Liquidität, also auch der Zugang zu Kapital. Und natürlich ist in Zeiten wie Corona und auch in sonstigen Krisenzeiten es oft schwieriger, tatsächlich die Investoren zu begeistern. Das heißt, wirklich auch Kapitalgeber zu finden, weil tatsächlich in unsicheren Zeiten viele Investoren ein Stück weit vorsichtiger werden und ein Stück weit vielleicht noch kritischer hingucken, als sie es sowieso schon tun. Das heißt, für uns war ganz entscheidend tatsächlich jetzt, ich sage mal an erster Stelle natürlich Gesundheit und Gesundheit von Mitarbeitern und so weiter, aber dann vom operativen her stand an erster Stelle erstmal wirklich dieses Argument Liquidität. Also wie sichern wir im Portfolio jetzt erstmal, also um einen Planungshorizont zu haben, mit Blick aufs Jahr 2020 eine Liquidität bis ins erste, zweite Quartal 2021 rein, um zu sagen, mal losgelöst davon, wie die ganz konkreten Auswirkungen an welcher Stelle sein werden. Wir müssen unter einer sehr, sehr kritischen Businessplan-Betrachtung eine Liquidität bis ins zweite Quartal 2021 ein Stück weit sicherstellen können, um dann halt auch zu sagen, natürlich wird auch bei Startups in unserem Portfolio dann ein weiteres Fundraising erfolgen, aber dass man halt nicht diesen Druck hat, vielleicht in einer extremen Krisensituation heraus dann unmittelbar fundraisen zu müssen. Und das ist immer das Schlimmste, wenn man wirklich nur noch für wenige Wochen Kapital hat, dann unter diesem Druck neue Investoren zu gewinnen. Und da sind wir natürlich auch als Partner dabei. Natürlich investieren wir auch und natürlich gehen wir auch in nächsten Runden mit. Aber natürlich ist das auch immer wieder eine Einzelfallbetrachtung und auch immer wieder dann eine Entwicklung mit weiteren Partnern. Also das heißt, aus dieser Sicht hat die Corona-Zeit eine unmittelbare Auswirkung, die man ernst nehmen muss. Auf der anderen Seite gibt es auch durchaus Digitalisierungsthemen, die gerade durch Corona eine größere Bedeutung gewonnen haben. In manchen Themen merkt man tatsächlich auch, dass die Akzeptanz oder die Bereitschaft für die digitalen Produkte und Modelle dadurch wirklich nochmal sehr, sehr deutlich hervorgehoben wurde. Unsere Beteiligung Archi12 zum Beispiel, die digitale Datenräume anbietet, intelligente Datenräume, die natürlich für die Kunden heute ein extrem effizientes digitales Arbeiten möglich gemacht hat, weil wer diesen intelligenten digitalen Datenraum schon hat, konnte auch viel, viel besser aus dem Homeoffice und virtuell arbeiten als derjenige, wo die Daten zum größten Teil noch physisch über verschiedene Standorte verteilt sind. Das heißt, man merkt bei manchen Beteiligungen auch, dass das Produkt natürlich durch diese Zeiten nochmal eine größere Relevanz bekommen hat. Also von daher, ja, man merkt die Krise generell branchenübergreifend, sind solche Themen für Startups eine Herausforderung, gerade unter dem Blickwinkel Fundraising. Manche digitale Themen bekommen aber durchaus auch einen gewissen Schub.
Ich meine, jetzt so Auswirkungen bis ins erste Quartal 2021 und bis dahin die Finanzierung zu sichern, scheint jetzt nicht so ein wahnsinnig langfristiger Zeitraum zu sein. Ich habe auch mitbekommen, dass gemachte Investitionszusagen bereits tranchiert werden, ja, dass man sagt, oh, ich bin jetzt erstmal vorsichtig, also so viel gibt's jetzt doch nicht gleich aufs Mal. Habt ihr mit solchen Verlangsamungsprozessen auch zu tun?
Tranchiert jetzt so in dem Sinne noch nicht. Man geht aber natürlich sehr kritisch in die Businessplanung und schaut natürlich, welche Investments, und bei einem Startup erfolgen natürlich viele Investments noch ins Produkt, in die Struktur, sind jetzt nötig. Und zugegeben aus Sicht einer Planung her hört sich es erstmal nicht lange an, wenn wir sagen, wir sprechen von einer Liquidität von 15 Monaten oder 18 Monaten oder auch 12 Monaten. Das ist aber natürlich jetzt wieder, muss man unter dem Blickwinkel der Startup-Finanzierung sehen, in einem Startup sind das auch übliche Zyklen. Also ein Startup ist in der Regel gerade in diesen frühen Phasen auch nicht über mehrere Jahre durchfinanziert, sondern lebt genau von diesen Milestones, sage ich mal, mit dem erfolgten Investments bestimmte Milestones zu erfüllen, bestimmte Erfolge zu feiern. Die können auch in der Produktentwicklung liegen, die können in der Vertriebserfolgen liegen und dann, sage ich mal, mit dem nächsten Schritt des Unternehmens auch weiteres Kapital einzusammeln. Also bei einem Startup ist diese Finanzierungsstaffelung üblich. Und das ist ja auch genau der Punkt, der dann in Krisen, wo man halt eben dann sehr, sehr sorgfältig und genau arbeiten muss, weil das ist genau die Herausforderung, vor der so eine Startup-Branche dann steht. Und es gab jetzt ja zum Teil auch öffentliche Unterstützung, aber das wird trotzdem die Branche, und das, ne, gilt aber wirklich für die Startup-Branche übergreifend, sicherlich auch weiterhin beschäftigen.
Möchte ich den Lars nochmal fragen, als wirklich langjährigen Marktteilnehmer auch mit Digitalisierung. Wie siehst du denn in der Corona-Krise auch eine Chance? Also mit allen Softwareunternehmen, mit denen ich bislang gesprochen habe, die sagen, es ist super, alles, was remote geht, wird zurzeit gekauft, wie verrückt. Natürlich braucht man auch eine entsprechende Technologie dazu. Ja? Ihr habt jetzt auch sehr viele Beteiligungen bei Bitstone. Sind die denn alle, sagen wir mal, über die Cloud zugänglich und mobil von jedem Platz her erreichbar und von jedem Device?
Ja, im Regelfall sind die modernen Technologien immer remote und die meisten cloud-basiert. Aber ich glaube, man muss es schon genauer angucken, worum geht's gerade. Das Schöne an dieser Zeit ist, dass die Bereitschaft, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, einfach größer geworden ist bei den Kunden. Und die Startups, die ein niedrigschwelliges Angebot, was man mit einer einfachen Entscheidung ohne großes Implementierungsprojekt und ohne große organisatorische Veränderungen auf der Kundenseite beauftragen kann, ich glaube, die profitieren im Moment. Und die großes Projektgeschäft verkaufen, die tun sich ein bisschen schwer, weil diese Projekte eben im Rahmen von, die Unternehmen haben genug mit Abstandsregeln und anderen Dingen zu tun, dass sie solche großen organisatorischen Veränderungen auch mal ein bisschen vor sich herschieben, wenn sie schon so weit waren. Und das ist ja durchaus auch verständlich. Aber da, wo man schnell Digitalisierung vorantreiben kann, weil langsam auch der Letzte sagt, ja, da kommen wir nicht dran vorbei, da machen wir jetzt mal mit und gehen aus der Abwarteposition heraus. Und das hilft den Startups enorm.
Dann habe ich noch eine Pressemeldung von euch reinbekommen. Das war schon im Februar, also noch vor Corona, dass ihr einen neuen Reco-Tech-Fonds aufgelegt habt, also Bitstone Real Estate and Construction Tech-Fonds. Mich würde mal und da sind ja namhafte Geldgeber dabei, namhafte Investoren, Goldbeck hatten wir ja schon genannt, die Zech Group und Art Invest und noch weitere. Wie schwer ist denn dieser Fonds im Moment und was ist da noch geplant, Kai?
Also Volumen haben wir noch nicht veröffentlicht. Das werden wir sicherlich mit Abschluss dann des Second Closings im Laufe des Jahres tun. Und genau, also was ist noch geplant? Wir haben quasi ein First Closing mit ganz wertvollen und innovativen Partnern im Februar announced, werden jetzt im Herbst, sage ich mal, noch mal ein paar weitere Partner dazu gewinnen. Und dann wird dieser Fonds geschlossen quasi. Dann wird es keine weiteren Partner, keine weiteren Investoren mehr geben. Und wir gucken halt sehr klar weiter auf diese Verticals, also was der Name schon sagt, Real Estate Tech, Construction Tech. Also wir gehen über diese Phasen tatsächlich recht umfassend, wirklich die Planungsbauphase bis zur Betriebsphase und Finanzierungsthemen, bleiben bei unserem Fokus im Schwerpunkt Series A, also gehen sehr, sehr frühphasig in die Beteiligung, aber haben unsere Pipeline halt extrem aufgebaut in den letzten Jahren. Wir haben in unserer Datenbank inzwischen weit über 400 Startups analysiert, beziehungsweise schon mal sortiert, zum Teil dann tiefergehend analysiert, und diese 400 plus Unternehmen lassen sich halt in irgendeiner Form immer einer dieser Phasen zuordnen und werden halt ständig mehr. Also wir versuchen den Markt tatsächlich recht umfassend im Blick zu haben und zu behalten und tatsächlich die Themen herauszupicken, die dann das größte Potenzial haben.
Mir fehlen Messen und Kongresse sehr als Journalist, als Fachjournalist. Wie dringend braucht denn ihr bei Bitstone Capital solche physischen Messen und Kongresse zur Durchführung eures Geschäfts?
Also persönlich fehlt mir der persönliche Kontakt auch sehr. Jetzt das rein Operative geht bei uns sehr gut virtuell. Wir können viele Themen, sage ich mal, virtuell quasi gut und auch effizient abbilden. Allerdings kommt das auch an Grenzen. Also wir würden jetzt in der Regel zum Beispiel kein rein virtuelles Investment machen. Also vielleicht, ich finde, der virtuelle Austausch funktioniert gut in etablierten Beziehungen. Wenn es aber wirklich um die neuen Themen geht, und dazu würde auch gehören, neue Startup kennenzulernen, das Team kennenzulernen, die Gründer kennenzulernen, dann ist irgendwann tatsächlich auch der persönliche Kontakt nötig. Und ich glaube, das ist sowohl in dieser ganz konkreten Situation, ich würde eine Investmententscheidung nur treffen, wenn ich die Gründer auch einmal persönlich wirklich kennengelernt habe, aber auch, dass neue Themen, Innovationen entstehen, auch dafür ist dieser persönliche Austausch, wo vielleicht auch Themen losgelöst von der Agenda entstehen, also Themen, die man nicht geplant hat, sondern die einfach aufgrund des Kontaktes, auf dem Zusammentreffen, auf der Entwicklung, also wo ja auch viele kreative Prozesse starten, die eben vielleicht so nicht in einer Agenda geplant wurden, da ist der persönliche Kontakt schon wichtig. Also vielleicht zusammengefasst, wir können effizient und gut arbeiten, besonders was die etablierten Beziehungen angeht, aber für die Entstehung des Neuen und auch der neuen Themen ist auch der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig.
Ja, schönen Dank. Gibt es noch ein Thema, was euch dringend unter den Nägeln brennt und ihr fragt, ja, warum fragt der Seifer das nicht?
Also von meiner Seite keine konkrete Frage, für mich aber wirklich nochmal dieses, der Appell zu sagen, dass diese Chancen, die durch die technologischen und digitalen Möglichkeiten entstehen, auch wirklich als Chancen gesehen werden sollten, dass man nicht die große Sorge hat und schon gar nicht Kaninchen vor der Schlange, so ein bisschen, oh Gott, wir machen weiter wie bisher, das wird schon alles uns nicht so stark betreffen. Doch wird es. Es wird massive Veränderungen geben, aber es steht in der Regel immer der Kundennutzen im Mittelpunkt. Es wird ganz viele Themen geben rund um Energieeffizienz, Klimaeffizienz. Also es sind ganz, ganz tolle Chancen, die auf die Branche zukommen und schon in vollem Gange sind. Und dass man diese Chancen wirklich proaktiv mitnutzt und angeht und eben die im positiven Sinne auch die Gelegenheiten sieht, die entstehen.
Lars, du bist auch Investor. Was ist das Next Big Thing?
Oh, das weiß ich gar nicht, ob das sozusagen das Next Big Thing gibt, ob jemand nochmal ein iPhone oder irgendwas Vergleichbares entwickelt oder eine Körperschnittstelle. Damit rechne ich nicht. Ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, die Effizienzen im Klein-Klein, da wo es einen trifft, da wo man besser in seiner eigenen Wertschöpfung mehr Kundennutzen produzieren kann. Und das ist für einen Property Manager, Hausverwalter ganz anders als für einen Makler. Und das ist nochmal wieder anders für einen Architekten und einen Bauleiter. Und das ist nochmal anders für jemand, der sich mit Gewerbeimmobilien beschäftigt, als jemand, der sich mit Wohnimmobilien beschäftigt. Ich glaube, da muss jeder sozusagen in seinem eigenen Unternehmen nochmal kritisch nachschauen, wo sind denn die Ineffizienzen und wo kann ich die für meine Kunden besser heben, um dann auch daraus einen Wettbewerbsvorteil zu haben.
Das war der Podcast des Fachmagazins Immobilienwirtschaft mit Kai Panitzky und Lars Großenick von Bitstone Capital Management. Herzlichen Dank an euch beide für eure geteilten Marktkenntnisse und die rege Diskussion. Schön, dass Sie, verehrte Zuhörer, aufmerksam dabei waren. Und last but not least, auch großen Dank an Regie und Technik. Am Mikrofon war Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.